Hallo zusammen. Wir vom Geopolitik-Team legen eine Sommerpause ein. Aber für alle, die am Strand oder auf einer Bergwanderung über geopolitische Zusammenhänge und Hintergründe nachdenken wollen, für die haben wir ein paar Perlen aus dem letzten halben Jahr herausgesucht. Heute über die Gotteskrieger im Weißen Haus. Darin zeigen wir auf, wie christliche Rhetorik den Iran-Krieg untermalt und befeuerte. Eine Wiederholung vom 15. April. Viel Spass dabei. Macht's gut und einen schönen Sommer.
NZZ Geopolitik.
Thank you very much.
Wie freut sich US-Präsident Trump, dass er seinem Volk endlich mal wieder eine frohe Botschaft verkünden kann. Und das erst noch an Ostern.
Happy Easter. We had a great Easter. This is one of our better Easters, I think, in a lot of different ways. I can say militarily, it's been one of the best.
Bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus an Ostermontag erzählt Trump mit sichtlichem Stolz, detailliert und minutenlang von der mutigen und spektakulären Rettungsaktion des in Iran abgeschossenen, dann verschollenen amerikanischen Piloten. Soweit, so gut. Wirklich interessant wird es aber jetzt. Als Pete Hegseth, der amerikanische Verteidigungs-, jetzt sogenannter Kriegsminister, ans Mikrofon tritt.
Ladies and gentlemen, fellow Americans and especially the brave warriors in our armed forces.
Schnell wird klar, für ihn ist das, was sich an diesem Osterwochenende ereignet hat, weit mehr als eine spektakuläre Militäraktion.
Over this Easter weekend, the United States military has once
Für ihn ist es ein wahres Wunder, durch Gottes Hand. Alles ohne Zufall. Der Kampfflieger sei an einem Freitag, an Karfreitag, abgeschossen worden.
Shot down on a Friday. Good Friday.
Das ist der Tag, an dem Jesus gekreuzigt wurde.
Hidden in a cave, a crevice. All of Saturday.
Der Pilot habe sich den ganzen Samstag in einer Höhle, einer Spalte versteckt nach dem Abschuss. Das erinnert ihn an das Felsengrab, in dem Jesus begraben war.
And rescued on Sunday.
Und dann sei der Pilot ausgerechnet am Ostersonntag gerettet worden. An dem Tag also, an dem die Christen die Auferstehung Jesu feiern.
Flown out of Iran as the sun was rising on Easter Sunday.
Ein wiedergeborener Pilot, sagt der Verteidigungsminister.
A pilot reborn, a nation rejoicing.
Gott ist gut.
God is good.
Also höre ich da richtig. Der amerikanische Verteidigungsminister vergleicht die Rettung eines US-Piloten an Ostern tatsächlich mit der Auferstehung Christi? Herr Hochgeschwender.
Ja, das macht er in der Tat. Das wäre jetzt auch nicht völlig ungewöhnlich für bestimmte Formen des amerikanischen Protestantismus, in denen gewissermaßen die biblische Geschichte des Alten und Neuen Testamentes permanent sich wiederholt und auch in der Gegenwart vergegenwärtigt wird. Bei Hegseth ist besonders auffällig, dass sich das ganz stark mit Kriegsrhetorik verbindet und birgt natürlich die Gefahr in sich, dass damit bestehende politische Konflikte religiös aufgeladen und zusätzlich verschärft werden.
Das ist NZZ Geopolitik. Das große Ganze verstehen. Mein Name ist Marlin Oehler. Die amerikanische Regierung hantiert im Irankrieg mit religiösen Narrativen und biblischen Prophezeiungen, um damit den Krieg zu legitimieren. Doch wenn Geopolitik auf radikale Theologie trifft, kann das ein Brandbeschleuniger sein, sagt mein heutiger Gast Michael Hochgeschwender. Er ist Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte an der Universität in München und katholischer Theologe. Guten Tag, Herr Hochgeschwender. Ich grüße Sie nach München.
Grüß Gott.
Ich muss gleich noch ein Beispiel bringen, Herr Hochgeschwender. Es irritiert mich derart. Im Pentagon am 25. März, 4 Wochen nach Beginn des Irankriegs, erhebt Pete Hegseth seine Stimme zu einem Gebet.
Almighty God, who trains our hands for war and our fingers for battle.
Er bittet Gott darum, den US-Truppen überwältigende Gewalt gegen jene zu gewähren, die keine Gnade verdienen.
And overwhelming violence of action against those who deserve no mercy.
Und er schließt mit den Worten: Wir bitten dies mit fester Zuversicht im allmächtigen Namen Jesu Christi,
in the mighty and powerful name of Jesus Christ,
den König über alle Könige.
King over all kings. And amen.
Die anwesenden Militärs, Generäle und zivilen Mitarbeiter mit den Händen zum Teil in Gebetshaltung, die nicken und sagen Amen. Ganz ehrlich, das klingt doch nicht nach Inside Pentagon. Da scheint man mitten in einer Predigt, ja, wenn auch einer martialischen.
Ja, in der Tat. Also Hegseth hat eine stark predigthafte Neigung. Das war schon, als er bei Fox News als Kommentator unterwegs war. Also das ist völlig unabhängig von seinem jeweiligen Beruf. Mhm. Er inszeniert sich stark als gläubiger Christ, und zwar als gläubiger Christ einer ganz bestimmten Richtung innerhalb des amerikanischen Protestantismus. Deswegen spricht er auch nicht wirklich alle an. Und selbst im Bereich des klassischen Evangelikalismus werden diese Positionen nicht geteilt. Wichtig daran ist, dass es sich um eine Art Kriegsreligiosität handelt. Ich halte den Vergleich mit den Kreuzzügen für problematisch, weil die Kreuzzüge eben auch nach eigenem Verständnis kein heiliger Krieg waren.
Und doch hat Pete Hegseth mit seinen Tätowierungen, also auf der Brust dieses Jerusalemkreuz, auf dem Arm diesen Spruch Deus vult. Er stellt sich zumindest in die Tradition der Kreuzritter, vielleicht auch fälschlicherweise.
Also in eine imaginierte Tradition. Also das ist ja tatsächlich eine imaginierte Tradition, in der er sich da hineinstellt. Da ist eine bestimmte romantisierte Vorstellung vom Rittertum mit dabei, das es in dieser Form ja nie gegeben hat. Dann natürlich das Jerusalemkreuz und das Deus Vult referieren eindeutig auf den Kreuzzugsmythos. Denn wir wissen heute, dass das Wort Deus Vult vermutlich bei der berühmten Predigt Papst Urban II. Gar nicht gefallen ist. Aber das ist auch wieder in der Imagination der Kreuzzüge das, was hervorsticht. Wir handeln im Auftrag Gottes. Hier wird wirklich bewusst versucht, eine Rhetorik des Heiligen Krieges aufzubauen. Und das steht eben für diese eher pfingstchristliche Ausrichtung innerhalb des amerikanischen Protestantismus, die auch ganz stark in der Überzeugung lebt, dass wir in einer Welt von Wundern uns bewegen. Mhm. Das heißt, wir sind in einer Endzeit, in der es andauernd Wunder und Zeichen Gottes gibt. Deswegen auch diese Vorstellung, alles ist letztlich in der biblischen Geschichte schon vorausgesagt und das wird nun auf die USA als die auserwählte Nation Gottes bezogen. Das hat es früher auch schon gegeben, aber in dieser Radikalität und auch in dieser absoluten Ausschließlichkeit, nur wir sind die Rechtgläubigen, nur wir sind diejenigen, die Recht haben können, die anderen sind prinzipiell im Unrecht, sie stehen für das Böse, das ist jetzt wirklich etwas, was in dieser ganz radikalisierten Form neu ist. Ja. Hegseth, er hat auch eine sehr problematische Beziehung zu einem protestantischen Pastor namens Doug Wilson, der ein ausgesprochener Vertreter eines weißen christlichen Nationalismus ist. Und das kommt also hier jetzt alles zusammen. Man befindet sich im Krieg, da neigt man sowieso zu einer übersteigerten Rhetorik und dann lädt man diesen Krieg religiös auf und genau das ist es, was Hegseth hier macht.
Sie haben es vorhin angesprochen, also ich meine, es gibt ja diese Einflüsterer. Pete Hegseth ist Verteidigungs-, eben neuerdings Kriegsminister der USA. Das heißt, es ist nicht die Stimme, wie man denken könnte, zumindest von außen betrachtet, die Stimme eines verirrten religiösen Fanatikers und Einzelgängers, sondern eben es gibt da ein Umfeld, das diese Welt sich teilt.
Ja, in der Tat. Also Hegseth hat das ja auch sehr deutlich gemacht in seinen Ansprachen an Generäle und Admiräle, wo er immer wieder in diesen Gebetsduktus verfällt. Ja. Er hat jetzt auch eine religiöse Feier im Pentagon durchgeführt, wo ausdrücklich darauf verwiesen wurde, das sei nicht für Katholiken. Also auch hier muss man neben dem anti-islamischen Impuls, ist ein deutlicher antikatholischer Impuls erkennbar. Und auch das referiert genau auf diesen Hintergrund dessen, was man als New Apostolic Reformation innerhalb des pfingstchristlichen Lagers in den USA bezeichnet, wo es um die Umgestaltung der USA in eine christliche Nation geht, unter dem Schlagwort Christus ist König, das wird immer wieder wiederholt und das Ganze dient dazu, eine Art perfekter Gesellschaft auf Erden herzustellen. Das ist die sogenannte postmillennialistische Tradition innerhalb des amerikanischen apokalyptischen Denkens. Das heißt, hier geht es um die Apokalypse, aber nicht in dem Sinne eines unmittelbar bevorstehenden Endkampfes gegen das Böse, sondern in dem Sinne, dass die USA berufen sind, eine perfekte Gesellschaft herzustellen, damit Christus als Erlöser wiederkommen kann. Also das unterscheidet sich vom klassischen Evangelikalismus in den USA und die stehen dieser Richtung auch etwas reserviert gegenüber. Also die klassischen Evangelikalen sind sogenannte Prämillenaristen, die glauben an den endzeitlichen Kampf, zwischen Gut und Böse, die sogenannte Schlacht von Armageddon, an die Zeit der Trübsal, die es bei den Postmillenaristen nicht gibt. Und damit bewegt man sich jetzt tatsächlich in zwei unterschiedlichen Konstellationen, die zwar politisch miteinander kooperieren, die aber religiös wenig miteinander anfangen können. Und Hecthes hat sich ganz klar auf einer Seite positioniert.
Mhm. Wo steht eigentlich US-Präsident Trump? Ja. An seiner Religiosität gibt es doch einige Zweifel. Trotzdem bedient er sich genauso dieser religiösen Kriegsrhetorik. Gerade heute auf Truth Social ein KI-generiertes Bild von ihm als Jesus, wie er da in Kriegsumgebung irgendwie heil spricht.
Ja, also Trump, wenn man es ganz klar fassen will, ist ein blasphemischer Zyniker. Er benutzt Religion und zwar benutzt er sie ganz bewusst. Wenn er überhaupt an etwas glaubt, ist es der sogenannte Gospel of Prosperity, das Wohlfahrts- oder Reichtumsevangelium, in dem es darum geht, dass man durch richtiges Denken und richtiges Reden und ein Konto bei Gott, das über den jeweiligen Pastor oder die Pastorin läuft, dass man dadurch sich die Segensverheißungen des Alten Testament verdienen kann. Da gibt es nicht mehr die Idee des Erlöserleidens Jesu Christi. Es gibt nicht die Idee einer Option für die Armen. Es gibt kein Mitleid in dem Sinne. Mitleid ist tatsächlich etwas Negatives, sondern es geht darum, dass man sich selber zu Reichtum und dem Segen Gottes verhilft über seinen Pastor oder seine Pastorin. Insofern, wenn er überhaupt an etwas glaubt, ist es das. Das hat mit Christentum praktisch nichts mehr zu tun. Und viele, selbst Pfingstchristen, lehnen seine geistliche Beraterin Paula White Cain, die eine ganz prominente Anhängerin des Gospel of Prosperity ist, lehnen die auch komplett ab und sagen, das ist keine Christin. Also auch hier sehen Sie, dass es Friktionen, Spannungen innerhalb dieser Bewegung gibt. Die klassischen Evangelikalen hassen das sowieso, aber selbst die Pfingstchristen, die im Umfeld dieser New Apostolic Reformation stehen, lehnen den Gospel of Prosperity ab. Und Trump nutzt an sich in jeder seiner Äußerungen oder seiner Selbstinszenierungen, nutzt er diese Rhetorik, er nutzt die Bilder, die zur Verfügung stehen, wobei man sehr sicher davon ausgehen kann, dass er noch nie einen Blick in die Bibel geworfen hat. Also er wurde ja mal gefragt, was sein Lieblingszitat ist und konnte darauf nicht antworten. Ja. Er tat dann so, als wolle er nicht, aber er wusste es einfach nicht. Ich wage zu bezweifeln, dass er jemals einen echten Blick in die Bibel geworfen hat. Also das ist reiner Zynismus, das ist reiner Gebrauch von Religion und das noch mit einem blasphemischen Unterton.
Also lassen Sie uns diese religiösen Narrative vielleicht noch etwas genauer unter die Lupe nehmen. Sie haben einiges schon angesprochen vorher mit Armageddon und eben diesem jüngsten Gericht, aber vielleicht zuerst jetzt im Kontext des Irankriegs. Da hört man einige dieser religiösen Kriegsnarrative, zum Beispiel vom gerechten Krieg oder vom heiligen Krieg wird da gesprochen.
Ja.
Was ist da die theologische Referenz?
Der gerechte Krieg ist an sich eine Lehre, die der heilige Augustinus im 5. Jahrhundert aufgestellt hat, wo bestimmte normative Grundlagen für eine gerechtfertigte Kriegführung, muss man korrekterweise sagen, dargestellt werden. Das heißt, muss eine ordnungsgemäße Obrigkeit diesen Krieg führen aus einem gerechten Grund, der eigentlich Verteidigung sein muss. Die Frage sozusagen von Preemptive Warfare, von einem Erstschlag, um einen Krieg zu verhindern, wird da sehr kontrovers diskutiert. Und es darf sich nicht gegen Zivilisten richten. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Verhältnismäßigkeit der Mittel muss immer gewahrt bleiben. Deswegen haben zum Beispiel die katholischen Bischöfe 1945 den Atombombenabwurf über Hiroshima und Nagasaki kritisiert, weil sie gesagt haben, das kann per se kein gerechter Krieg sein. Der Heilige Krieg ist etwas ganz anderes. An sich gibt es in der christlichen Tradition keinen Heiligen Krieg, weil Jesus von Nazareth nicht unbedingt ein Kriegsprophet gewesen war, sondern eher skeptisch gegenüber Gewaltanwendung war. Und im strengen Sinne kennt weder Israel noch das Christentum eine Tradition des Heiligen Krieges. Auch die Kreuzzüge waren in dem Sinn kein heiliger Krieg, sondern sie waren im Ursprung erstmal ein Verteidigungskrieg für Byzanz, der dann in die Rückeroberung von Jerusalem mündete. Aber in den USA liest man bestimmte Stellen, vor allem des Alten Testamentes, in Verbindung mit der Apokalypse in einer Art und Weise, dass man sich daraus eine Theologie des Heiligen Krieges zurechtgebastelt hat, die aber nicht mehr irgendetwas mit der Theologie des gerechten Krieges zu tun hat.
Mhm. Eben, und anknüpfend an diese Metapher oder an dieses Narrativ des heiligen Krieges wird jetzt zum Beispiel auch in Pete Hexes Reden deutlich, da gibt es auch dann die christlichen Krieger, also die US-Soldaten sind christliche Krieger.
Ja.
Was ist damit gemeint?
Ja, das referiert auch auf ein Kirchenlied der anglikanischen Kirche, Onward Christian Soldier. Das ist im Grunde gegen Reformationszeit, 19. Jahrhundert. Da hat man diese Form von militanter Männlichkeit, für die Hexeth ja in einem unglaublichen Maße eintritt, hat man das ja schon mal, das sogenannte Muskelchristentum. Es gibt dann auch eine Entsprechung, das sogenannte Muskeljudentum, wo man zeigen will, Religion ist nicht weich. Oder um einen evangelikalen Prediger zu zitieren, Jesus was no chicken. Und hier geht es wirklich darum, dass man sagt, wir sind Kämpfer für Gott. Wir sind Kämpfer für die gerechte Sache. Dahinter steckt ein ganz deutlich dualistisches Welt- und Menschenbild. Also die Kinder des Lichts kämpfen gegen die Kinder der Finsternis. Die Finsternis ist absolut finster und das Licht ist absolut hell. Deswegen muss man auch in der Darstellung der amerikanischen Geschichte darauf achten, dass keine Schattierungen hineinkommen. Mhm. Daher auch der Versuch, die Geschichte der USA umzuschreiben. Die Sklaverei ist plötzlich entweder etwas Gutes, wie bei Doug Wilson, oder sie ist irgendwie vernachlässigbar, oder man redet am besten gar nicht über sie.
Ja.
Auch der Genozid an amerikanischen Indianern fällt da raus. Also Sie sehen, wie der Versuch unternommen wird, sich selber als das absolut Gute darzustellen, das in einem permanenten Kampf gegen das absolute Böse ist. Und der Iran ist gewissermaßen dieses metaphysisch Böse. Mhm. Das haben sie aber auch schon unter demokratischen Präsidenten. Die Verteufelung des Iran, wo die Mullahs ja das von den USA unterstützte Schah-Regime gestürzt haben, beginnt bereits unter Jimmy Carter, der nicht zufällig auch evangelikaler Christ war. Also da beginnt bereits die Vorstellung, wir haben es hier mit dem absolut Bösen zu tun. Und dieses absolut Böse müssen wir jetzt in einer Form von, ja, messianischer Kriegführung bekämpfen. Die USA sind der Messias unserer Zeit.
Aber ich meine, wenn in der Darstellung Präsident Trump als von Jesus gesalbt, wie es US-Kommandeure zum Teil sogar gesagt haben, als von Jesus gesalbt in diesen Krieg zieht, es widerspricht auch vielen christlichen Grundwerten, ja. Kriegsführung per se, aber auch die Art und Weise, wie dieser Krieg geführt wird. Aber wird das in christlichen Kreisen in den USA nicht auch als blasphemisch fast schon empfunden?
Also nicht unbedingt bei den Evangelikalen, zumindest nicht bei vielen Evangelikalen und Pfingstchristen. Es gibt durchaus Evangelikale, die sagen, das geht zu weit.
Mhm.
Es gibt den sogenannten Linksevangelikalismus, dem vor allen Dingen viele Schwarze anhängen, die glauben das gar nicht. Es gibt aber auch weiße Evangelikale, die sagen, das geht zu weit. Wenn man auf den Begriff des Gesalbten zurückkommt, das ist eine klassische alttestamentarische Messias-Vorstellung. Wo ja anders als Christus als Messias, der als der Arme, der Leidende, der Gottesknecht kommt, ist die klassische nationalreligiöse Messias-Vorstellung ist ja die, dass ein mächtiger König kommt und dass das der gesalbte Gottes sei.
Mhm.
Das wird dann auch auf Trump so gedeutet, er sei gewissermaßen der neue König Kyros. Deswegen kann er auch persönlich aller Heiligkeit fernstehen, denn Kyros war zum Beispiel Heide, aber er war ein Instrument, ein gesalbtes Instrument Gottes zur Befreiung seines auserwählten Volkes. Und hier in dieser Theologie werden die USA als das neue Israel verstanden. Und dieses neue Israel hat die Aufgabe, ja entweder die Apokalypse herbeizuführen oder die perfekte Welt einzurichten, um die Wiederkunft Christi zu bereiten. Also diese beiden Auslegungsvarianten gibt es dann.
Mhm.
Das wird etwa von katholischer Seite sehr heftig kritisiert, auch von konservativ-katholischer Seite. Die katholische Kirche hat seit der Antike diese Form von Chiliasmus, von endzeitlichem Denken immer wieder verworfen, hat sie ausgegrenzt, hat sie als heretisch bezeichnet. Und man sieht ja jetzt auch, wenn Trump in einem kürzlich erschienenen Beitrag bei Truth Social war, dass er da sagt, ja, Leo der 14. sei ein dummer Politiker. Das ist die übliche Rhetorik bei Trump. Und er solle sich auf Religion beschränken.
Hintergrund ist, dass eben der Papst ausgerechnet der erste amerikanische Pontifex der Geschichte die religiöse Kriegsrhetorik aus den USA dann doch sehr deutlich zurückgewiesen hat.
Ja.
Fratelli, sorelle, questo è il nostro Dio, Gesù, Re della Pace.
Die Botschaft seiner Osterpredigt war unmissverständlich. Jesus sei der König des Friedens.
Un Dio che rifiuta la guerra, che nessuno può usare per giustificare la guerra.
Gott lehne den Krieg ab und höre nicht auf die Gebete jener, die Krieg führten. Die Hände blutig.
Le vostre mani grondano sangue.
Das war auch das erste Mal, dass er so klar sich positioniert hat gegen Trump.
Ja, und da spricht er ja nicht als Amerikaner, er spricht als der Papst.
Ja.
Der Leiter der universalen Kirche, die sich nicht mit einem Staat identifizieren kann, die immer auf Seiten der Bedrängten und Erniedrigten stehen soll. Das ist ihre Aufgabe. Mhm. Die Bedrängten und Erniedrigten werden übrigens von Trump permanent weiter bedrängt und erniedrigt. Also für ihn sind das Versager und Loser. Das hat er mehrfach ganz offen gesagt. Das heißt, Trump wendet sich hier gegen die Kernbotschaft des Christentums. Und das ist etwas, worüber Evangelikale und Pfingstchristen auch irgendwann mal nachdenken sollten. Hier geht es wirklich gegen das Kernelement dessen, was Jesus Christus uns im Neuen Testament hinterlassen hat. Und darauf verweist der Papst völlig zu Recht. Das würde vermutlich jeder andere auch machen, wenn er Papst wäre. Aber in den USA wird natürlich jemand, der aus dem eigenen Land kommt, nochmal anders wahrgenommen als jemand, der, sagen wir mal, aus Argentinien oder aus Deutschland gekommen wäre.
Das ist dann doch noch näher, diese Kritik. Ne?
Ja, ja. Weil bei das ist tatsächlich, bei Franziskus konnte man immer sagen, der ist Argentinier, der versteht uns nicht. Das kann man jetzt bei Leo dem 14. nicht sagen.
Ja. Jetzt aber die amerikanische Verfassung gibt ja aber trotz ihrer christlichen, stark christlichen Prägung klar die Trennung von Staat und Kirche vor. Es gibt auch keine Landeskirchen wie bei uns, keine Staatskirche. Gerät denn diese säkulare DNA nicht unter Druck, wenn ein Verteidigungsminister heute im Weißen Haus oder im Pentagon im politischen Sinn betet, wie wir das vorhin gehört haben?
Naja, es hat immer schon diese Art von Zivilreligion in den USA gegeben, die sich einmal auf die heiligen Texte der amerikanischen Geschichte bezieht, nämlich die Unabhängigkeitserklärung, die Verfassung, die aber auch immer wieder Anrufungen Gottes hatte, bewusst ein nicht konfessioneller oder nicht religionsgebundener Gott, sozusagen eine allmächtige Schöpfungsgottheit ohne bestimmten Bezug. Das wird jetzt tatsächlich unterminiert und das liegt genau in der Linie nicht so sehr des Prämillenniarismus, sondern des Postmillenniarismus, der einen sogenannten theonomen Staat will.
Mhm.
Man will keine Staatskirche, das geht auch gar nicht, weil all diese Religionsgemeinschaften im pfingstchristlichen und im evangelikalen Bereich sind ja kleinräumig organisiert, um einen Pastor herum oft. Die können keine Staatskirche sein. Aber man will eine Gesellschaft, deren Gesetze sich an den Gesetzen des Alten und Neuen Testamentes, vor allem des Alten Testamentes, vor allem des Buches Levitikus ausrichten.
Mhm.
Was zum Beispiel auch die Todesstrafe für Homosexuelle einschließen würde, die im Buch Levitikus ja vorgesehen ist. Und insofern geht es hier gar nicht so sehr um die Aufhebung der Trennung von Staat und Kirche, weil das ja rein institutionell gedacht ist, sondern es geht um die kulturelle Hegemonie, um die Unterminierung der kulturellen Hegemonie des Liberalismus durch diese spezifische Form des Christentums. Man nennt das auch die Theorie der Seven Mountains. Und da geht es darum, man muss die Führungsspitze in sieben gesellschaftlichen Bereichen, unter anderem Wissenschaft, Universität, Medien, Unterhaltung, Politik, Militär, da soll man die Führung übernehmen, um von da aus den theonomen Staat zu errichten.
Also eine Art christliche Theokratie.
Theokratie ist der falsche Ausdruck, da würden die immer Nein sagen. Deswegen die Vorstellung des theonomen Staates, der von Gott indirekt gelenkte Staat, der Staat, der nach dem Willen Gottes eingerichtet ist.
Also was mich ein bisschen irritiert, wir haben gesehen, wie Vertreter der US-Regierung eben religiöse Narrative und Kreuzzug-Rhetorik fast schon einsetzen, um damit den Krieg gegen Iran zu rechtfertigen. Auch besprochen, woher das kommt in den USA. Das große Paradox irgendwie für mich aber ist, die US-Regierung wirft dem iranischen Regime ja exakt das vor. Zum Beispiel Außenminister Marco Rubio bezeichnet Irans Führung als religiöse, fanatische Irre. Die Entscheidungen auf Basis reiner Theologie treffen. Wie gelingt denn dieser Spagat?
Ja, weil es gar nicht um den Begriff der Theokratie oder des theonomen Staates geht, sondern es geht darum, machen das die Richtigen oder machen das die Falschen.
Ja.
Denn die falsche Theokratie ist die Theokratie Satans. Die richtige Theokratie oder der richtige theonome Staat ist der Staat sozusagen in Righteousness, in Gerechtigkeit, der von dem wahren Gott gewollt wird. Das heißt, es geht nicht wie im Liberalismus um die Trennung von Theokratie auf der einen Seite und der sogenannten liberalen Demokratie auf der anderen Seite, sondern es geht darum, um die wahre Religion gegen die falsche Religion. Und die wahre Religion hat nach dieser Sicht selbstverständlich das Recht, und nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, die jeweilige Gesellschaft nach der Wahrheit dieser Religion zu gestalten. Die falsche Religion hat überhaupt kein Recht.
Okay. Ja, natürlich verwendet auch Iran, das Mullah-Regime, religiöse Narrative in diesem Krieg. Es ist der Kampf gegen den sogenannten großen Satan, die USA, und den kleinen Satan, Israel, den man vernichten will. Das ist zur Staatsdoktrin auch erklärt. Eigentlich hätte ich am ehesten jetzt da die religiöse Aufladung, ehrlich gesagt, erwartet von diesem Krieg und nicht aus den USA.
Ja, aber interessanterweise zum einen hatte ich ja darauf hingewiesen, die religiöse Aufladung des eigenen Staatswesens setzt in den USA sehr früh ein. Also die Vorstellung, man sei das neue auserwählte Volk, findet man bereits in der Zeit der Revolution. Und die ganze Zeit hat man diese Vorstellung, die USA haben eine besondere Mission vor Gott. Interessanterweise im schiitischen Islam ist das eine relativ neue Angelegenheit. Denn die Schia hat lange, über Jahrhunderte hinweg, bis zu Ayatollah Khomeini im Grunde, eine eher unpolitische Leidensmystik vertreten. Es ging gar nicht darum, aktiv Krieg zu führen, sondern es ging ganz stark um eine Heroisierung des Leidens. In der berühmten Schlacht von Karbala, die Schiiten haben ja im Grunde, ähnlich wie die Iren, alle Kriege immer verloren. Und um diese dauernden Niederlagen, da hat sich der eigentliche Leidensmythos herumgruppiert. Und unter Khomeini ist das dann neu gedeutet worden, in einer Art von aggressiven, dualistischen, manichäischen Kampf von Gut gegen Böse, der im Grunde bis ins Detail der Weltsicht vieler Amerikaner entspricht. Nur, dass aus iranischer Sicht der Iran die Guten sind, der schiitische Islam ist die richtige und gute Religion, während die USA mit ihrem protestantischen Christentum und ihrer Verbindung mit dem kleinen Satan Israel, also dem Zionismus, die Bösen sind. Mhm. Das heißt, sie haben auf beiden Seiten ein sehr, sehr ähnliches Weltbild. Ja. Und ich betone noch einmal, das betrifft in den USA nicht nur religiöse Menschen, es betrifft auch säkulare Liberale. Die haben oft auch dieses messianische, dualistische Weltbild. Mhm. Das heißt, das ist ganz, ganz tief in der amerikanischen Ideengeschichte verankert.
Ja. Und seit Kriegsbeginn, wenn wir nochmal auf den Iran blicken, wir haben ja gehört, nach der Tötung von Ali Khamenei, dass aufgerufen wurde, also das Narrativ war dann, es ist religiöse Pflicht zur Rache. Haben sich denn diese Narrative verändert? Oder spürt man einfach jetzt quasi diese Leidensbereitschaft, die Sie angesprochen haben? Also man steht jetzt auch zu dem neuen Regime, zu den neuen Mullahs, egal was da vorher lief oder schief lief.
Ja, zumindest ist das die Propagandaversion. Man weiß ja, das Mullah-Regime es geschafft hat, den schiitischen Islam im Iran so zu unterhöhlen, dass man heute davon ausgeht, dass sie weite Teile der jungen Generation längst verloren haben. Das kann durchaus in den USA auch passieren, wenn man solche religiöse Rhetorik übertreibt und die Lebensrealität der Menschen, das, was religiöse Rhetorik zu überdecken versucht, nicht widerspiegelt. Dann kommt es ganz schnell dazu, dass man das Vertrauen in diese Rhetorik und ihre Anhänger verliert. Und das ist, glaube ich, im Iran der Fall. Nur hier haben wir jetzt das klassische Phänomen, durch Bombenkriege bringe ich keinen Regime-Change zustande. Dann kommt es zur Solidarisierung der Opfer. Ja. Das können Sie viele Deutsche aus der Großelterngeneration fragen, die nichts mit Nazis zu tun hatten, aber die Bomben der Alliierten haben sie dann zusammengeschweißt mit den Nazis, weil man gesagt hatte, so jetzt nicht. Und Ähnliches passiert momentan auch im Iran.
Puh. Nach all dem, was wir jetzt herausgearbeitet haben über diese die religiös rechtfertigte Waffengewalt, mit der sich diese Staaten gerade bekämpfen. Sie sagten, das kann ein Brandbeschleuniger sein in diesem Konflikt. Wie findet man den da wieder heraus? Also ich meine, Friede scheint tatsächlich in weiter, weiter Ferne. Nur schon der Waffenstillstand will nicht gelingen, wie die gescheiterten Verhandlungen am Wochenende zeigten.
Nun ja, also ganz so schwarz sehe ich nicht. Denn Trump ist kein religiöser Mensch. Den interessiert das alles überhaupt nicht. Er benutzt das. Aber es interessiert ihn nicht. Mhm. Ihn interessieren die Aktienmärkte. Welchen Profit er daraus schlagen kann. Auch sein Bild in der Geschichte vielleicht. aber hauptsächlich interessiert ihn sein persönlicher Profit und wie er dasteht. Mhm. Und in seiner Basis gibt es dann doch sehr viele, bis weit in das evangelikale Lager hinein, die klassischen Ideale von MAGA vertreten, also Make America Great Again, nämlich Isolationismus. Die wollen keine Kriege. Und das kann man sehr deutlich sehen. In den Umfragen hat er unter klassischen Evangelikalen deutlich an Zustimmung eingebüßt. Das heißt, wenn sozusagen hier auf der einen Seite Religion als Brandbeschleuniger dient, so kann neben Profitinteressen Religion auch als abkühlendes Moment dienen, weil Trump eben auch gegenüber seiner eigenen Partei Rücksicht nehmen muss, wenn man denn die Wahlen im nächsten November durchführt, dann könnte das zu einer verheerenden Niederlage werden. Und das will die Partei nicht. Also muss man hier schon ein bisschen aufpassen. Und umgekehrt muss der Iran, die wollen ja auch ihr Regime am Leben erhalten. Also bei aller Opfertheologie hin, Opfertheologie her, in erster Linie geht es um das Überleben des eigenen Regimes. Auch da muss man dann sagen, wir müssen sehen, dass wir irgendwie herauskommen unter Wahrung unseres Gesichts. Das heißt, beide Seiten müssen sich überlegen, wie kann ich der anderen Seite ihr Gesicht wahren? Ich glaube, der entscheidende Kriegstreiber im Moment ist Netanyahu. Der hat ein großes Interesse an der kompletten Umgestaltung des Nahen Ostens, damit ein für alle Mal die Bedrohung Israels ausgeschaltet wird. Dieses Interesse hat weder Trump noch der Iran. Also auch hier wird es interessant sein, wie das weitergeht und in welche Rhetorik es jeweils verpackt wird. Mhm.
Ja, und helfen würde da wahrscheinlich auch, wenn sich gemäßigte religiöse Kreise auch mehr einbringen, eben mit anderen Ideen wie Gewaltfreiheit, Nächstenliebe.
Ja, wobei, das ist wichtig schon, aber es wird diese Gruppen nicht beeindrucken, weil sie ja absolut fest davon überzeugt sind, dass ihre Auslegung von Religion völlig richtig ist. Das heißt, dann wird genau das kommen, was jetzt Trump gegenüber Leo dem 14. macht, zu sagen, oh, der ist woke, der ist blöd, der versteht meine Genialität nicht. Und das ist alles nur sozusagen Geseier von irgendwelchen Linksliberalen. Es gibt ja diese Autoimmunisierungsmechanismen, mit denen man sehr gut ausbremsen kann, was an Kritik kommt. Ich glaube, es muss von innen herauskommen. Man muss von innen heraus sehen, ich habe hier bestimmte Interessen neben der Religion, die mich dazu mehr oder minder zwingen, zum Frieden überzugehen.
Okay. Hoffen wir. Ich danke Ihnen, Herr Hochgeschwende, ganz herzlich und liebe Grüße nach München.
Gerne, Frau Oehler. Wiederschauen.
Ja, und das war NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Heute zu den religiösen Kriegsnarrativen und was das für den Iran-Krieg bedeutet. Mit Michael Hochgeschwender, er ist Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und katholischer Theologe. Mein Name ist Marlin Oehler. Macht's gut und bis bald.